Ich habe euch schon gewarnt. Heute werdet ihr ein bisschen mitdenken müssen. Nicht, dass ihr das sonst nicht tut, aber heute aktiv. Ich möchte nämlich zunächst einmal sehen, ob ihr herausfinden könnt, worüber wir heute sprechen wollen. Wenn wir irgendetwas tun, egal was es ist, morgens aufstehen, uns die Zähne putzen, zur Arbeit gehen, in den Tempel kommen, Hare Krishna chanten, dann können wir das aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus. Was denkt ihr denn, was gibt es denn alles so für Motivationen, warum wir handeln? Vielleicht eine Idee.
Um Geld zu verdienen.
Geld zu verdienen, ja. Wir chanten Hare Krishna, um Geld zu verdienen. Nee, aber für alles andere sicherlich.
Ja, morgens aufstehen.
Genau, Geld ist ein wichtiges Thema. Ja. Andere Ideen, für was unsere Motivation sein könnte, zu handeln?
Enthusiasmus.
Ja, wir wollen enthusiastisch sein, genau, danke.
Wir wollen glücklich sein.
Wir wollen glücklich sein, ja.
Anderen Menschen helfen.
Anderen helfen, ja. Noch andere Ideen?
Schöpferische Kraft, genau.
Ja, Kreativität, genau. Motivation, wir wollen unsere Kreativität ausleben. Ich muss ja sagen, ihr seid alle ein bisschen betriebsblind, so nennt man das in der Welt da draußen. Wenn man sich zu lange mit einem Thema beschäftigt, dann kann man nicht mehr so über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Ihr habt euch alle schon zu lange mit Spiritualität beschäftigt, glaube ich. Deswegen seid ihr alle sehr auf ein gewisses Spektrum an Motivation, glaube ich, gerade eingeschossen. Aber versucht mal, out of the box über den Tellerrand hinauszudenken. Was kann es alles so für Motivation geben zu handeln?
Überleben.
Ja, der Überlebenstrieb, genau.
Angst.
Erfolgreich sein.
Erfolgreich sein, genau.
Aus Liebe.
Aus Liebe, ja.
Neid.
Neid, genau.
Das Verbindung mit Krishna.
Ja, um eine Verbindung mit Krishna zu haben, genau. Zorn, Wut. Das wichtige Wort ist eben schon gefallen. Ich verrate aber nicht, wer es gesagt hat. Es wurde schon genannt. Aber ich möchte gerne noch weiter sammeln, weil wir sind, glaube ich, gerade in so einem kreativen Fluss. Es gibt noch andere Ideen, was in so Motivation sein könnten.
Vielleicht, egal was wir tun, also am Tag, dass wir zu uns näher kommen, durch Tat, durch andere Menschen kennenlernen oder durch andere Menschen zu helfen.
Also Selbsterkenntnisse.
Genau.
Ja, genau.
Um uns zu beschäftigen.
Genau, um überhaupt irgendwas zu tun zu haben. Ja. Sonst ist es ja langweilig. Ne?
Unterstützung, Interaktion.
Interaktion, danke.
Sinn im Leben zu finden.
Einen Sinn im Leben zu finden, genau. Ich denke, wir haben jetzt so den Großteil, was von dem, was man so im Alltag vielleicht von sich selber entdeckt, abgedeckt. Manches davon mögen wir gerne aktiv vorantreiben, anderes vielleicht nicht so sehr. Wir wollen vielleicht nicht unbedingt aus Neid handeln oder aus Zorn, sondern eher um unsere Kreativität auszuleben oder einen Sinn zu finden. Vielleicht eher in einer positiven Energie zu handeln. Aber ich möchte heute über eine Motivation sprechen, die oft versteckt hinter anderen Dingen liegt, über die wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Wenn wir morgens aufstehen, weil wir wissen, oh, ich muss Geld verdienen oder ich muss bestimmte Dinge tun oder ich möchte etwas erreichen in dieser Welt, dann ist oft eine gewisse Motivation dafür verantwortlich, die uns vorantreibt, die letztendlich ein Hindernis auf unserem spirituellen Weg darstellen kann, die aber letztendlich für vieles von dem verantwortlich ist, was wir so alltäglich tun. Und das ist das, was Kunjo Bihari eben genannt hat, nämlich die Angst. Angst ist ein ganz großes Thema. Wer von euch hat vielleicht schon mal Angst davor gehabt, krank zu werden? Angst davor gehabt, die Rechnung am nächsten Monatsanfang nicht zahlen zu können? Oder Angst, den Brief vom Finanzamt zu öffnen? Weil die schreiben meistens keine guten Nachrichten. Oder Angst vor einer Prüfung. Schon mal jemand Angst vor einer Prüfung gehabt? Angst vor dem Feedbackgespräch mit dem Chef? Vielleicht andersrum, Angst, anderen auf das Feedback zu geben. So oft handeln wir aus Angst heraus. Die Frage ist jetzt, ist das etwas, das uns, ist das eine Art von Handlung, die wir so gerne machen, oder ist das etwas, was wir eigentlich lieber vermeiden wollen? Möchten wir lieber, handeln wir gerne aus Angst heraus, oder ist das etwas, was wir eigentlich vermeiden möchten? Schon eigentlich vermeiden, oder? Das ist, aus Angst heraus zu handeln, ist eigentlich nichts Schönes.
Ja, das, was man dadurch auch bei Krishna sucht, ist die Furchtlosigkeit.
Genau. Das ist eine der Motivationen, warum man sich zu Krishna wendet. Wir möchten furchtlos werden, wir möchten diese Angst überwinden. Und Krishna spricht in der Bhagavad Gita auch immer wieder mal von Angst. Sagt zu Arjuna, habe keine Angst, ich bin hier, ich beschütze dich. Aber auch Arjuna hatte Angst. Das ist ganz spannend. Als Arjuna aufs Schlachtfeld kam, war er so von Angst überwältigt, dass er sogar seinen Bogen fallen ließ. Er begann am ganzen Körper zu zittern. Er hatte, was wir heute nennen würden, eine Panikattacke. Das war der eine Moment in der Bhagavad Gita, wo Arjuna Angst hatte. Für diejenigen von euch, die Bhagavad Gita schon mal von Anfang bis Ende gelesen haben, könnt ihr euch an ein anderes Moment erinnern, an dem Arjuna von Angst überwältigt wurde.
Als er die universale Form gesehen hat.
Genau. Er hatte Krishna gebeten, ihm die universale Form zu zeigen. Also Krishna, der alles umfasst in dieser materiellen Schöpfung. Und als Krishna diese Form zeigt, die unendlich viele Münder besitzt, unendlich viele Arme, unendlich viele Gesichter, in der alles eingeht, die alles verschlingt, da wird Arjuna von Angst überwältigt. Und er ist kurz davor, ein Herzinfarkt zu haben. Es ist zu viel. Er bittet Krishna darum, es reicht. Hör auf. Ich kann es nicht ertragen, dich in dieser Form zu sehen. Das heißt, Angst ist definitiv ein Faktor in unserem Leben, den wir versuchen zu vermeiden. Gibt es unterschiedliche Strategien, wie wir das machen können? Man kann die Dinge, vor denen wir Angst haben, einfach verdrängen. Können wir ignorieren. Ich habe mal in der Zeitung gelesen, da haben sie irgendwo dann mal die Wohnung von einer verstorbenen Person ausgeräumt. Die komplette Badewanne war voller ungeöffneter Briefe. Hatte offensichtlich Angst davor, seine Post zu öffnen. Das kann man einfach verdrängen. Ich gehe dann auch irgendwann nicht mehr ins Badezimmer, ich gehe dann woanders hin, zu McDonald's oder einem Kaufhof oder irgendwo. Weil da traue ich mich nicht mehr rein. Da ist meine gesammelte Furcht, die ich ignoriere. Oder wir können Konfliktsituationen im Leben aus dem Weg gehen. Wir können versuchen, in schwierigen Beziehungen immer Ja-Ja zu sagen, anstatt mal unsere Wünsche zu äußern, weil wir Angst davor haben, diesen Konflikt irgendwie zu beheben. Und so gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie wir dieser Angst ausweichen können. Aber letztendlich beheben wir sie dadurch nicht. Und da möchte ich gerne mit euch heute drüber sprechen, weil Angst ist etwas, was über kurz oder lang uns lähmt in unserem Handeln. Das ist keine positive Motivation, es ist eine negative Motivation. Wir möchten etwas vermeiden, Leid vermeiden, Krankheit vermeiden, Armut vermeiden. Aber so auf Dauer zu handeln, ist sehr schwierig, Glück zu empfinden, kreativ zu sein, einen Sinn im Leben zu finden, kann nicht nur sein, das, was uns Angst macht, irgendwie zu vermeiden. Sondern wir sollten diese Situation versuchen, positiv aufzulösen. Und Krishna spricht darüber, wie wir das machen können. Da würde ich gerne mit euch heute drüber sprechen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Bhagavad Gita im 5. Kapitel, das heißt Handeln im Krishna-Bewusstsein, spricht Krishna in Vers 27 und 28 unter anderem auch über Angst oder über Furcht und Furchtlosigkeit. Das ist eine dieser berühmten Aufzählungen, die wir in der Bhagavad Gita finden, über bestimmte Eigenschaften, die ein Transzendentalist hat. Und da sagt er, indem der Transzendentalist, der nach Befreiung strebt, alle äußeren Sinnesobjekte ausschließt, die Augen und den Blick zwischen die beiden Augenbrauen richtet, den ein- und ausströmenden Atem in den Nasenöffnungen zum Stillstand bringt und so Geist, Sinne und Intelligenz beherrscht, wird von Begierden, Angst und Zorn frei. Wer sich immer in diesem Zustand befindet, ist gewiss befreit. Erläuterung von Srila Prabhupada. Jemand, der Krishna-Bewusstsein praktiziert, kann sogleich seine spirituelle Identität verstehen und dann kann er durch seinen hingebungsvollen Dienst auch den höchsten Herrn verstehen. Wenn man im hingebungsvollen Dienst verankert ist, gelangt man auf die transzendentale Ebene, auf der man qualifiziert ist, im Bereich seiner Tätigkeiten die Gegenwart des Herrn zu spüren. Diese Ebene wird Befreiung am höchsten genannt. Nachdem der Herr die oben genannten Prinzipien der Befreiung im Höchsten erklärt hat, unterweist der Arjuna, wie man diese Ebene durch mystischen Yoga, bekannt als Ashtanga-Yoga, erreichen kann. Dieser Yoga-Vorgang hilft einem, von allen Arten der Angst und des Zornes frei zu werden und so auf der transzendentalen Ebene die Gegenwart der Überseele wahrzunehmen. Mit anderen Worten, Krishna-Bewusstsein ist der einfachste Vorgang, um die Prinzipien des Yoga auszuführen. Dies wird im nächsten Kapitel ausführlich erklärt werden. Weil ein Krishna-bewusster Mensch immer im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, besteht für ihn nicht die Gefahr, dass seine Sinne von irgendwelchen anderen Tätigkeiten abgelenkt werden. Deshalb ist dies eine bessere Methode der Sinnesbeherrschung als Ashtanga-Yoga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Devi Guru Vani Prashadini Nira Vishesha Shunya Vadi Prasthya Tesha Samini Mancha Kalpala Yudhyascha Kripa Sintu Vedimacha Patitanam Pavanibhyo Vaishna Devi Om Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri Vasadi Kaura Bhaktivedanta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In diesem Kommentar erkennen wir, warum es so wichtig ist, die Bhagavad Gita, wie sie ist, zu lesen. Es gibt viele, viele, viele Editionen der Bhagavad Gita, aber es ist interessant zu sehen in diesem Vers, wie Prabhupada immer wieder den Bogen schlägt hin zu Bhakti-Yoga. Denn der Vers und auch dieser Teil der Bhagavad Gita spricht erstmal von einer anderen Form des Yoga, nämlich von Ashtanga-Yoga, also der Form des Yoga, wo es darum geht, Sinne und Geist zu beherrschen und das letztendlich durch Pranayama und durch Asanas und so weiter zu unterstützen, was letztendlich als Vorbereitung der eigentlichen Meditation über die Überseele angesehen wird. Und Prabhupada erklärt, dass es letztendlich dieses Bewusstwerden über die Überseele, über die Präsenz Krishnas ist, die dann verschiedene Effekte hat, wie zum Beispiel auch von verschiedenen Begierden, Angst und Zorn frei zu werden. Was macht Prabhupada an dieser Stelle? Er sagt, ja, er erklärt es. Er sagt, es gibt einen einfacheren Vorgang. Nämlich seine Sinne direkt in den Dienst Krishnas zu stellen. Das heißt, direkt Bhakti zu praktizieren, mit seinem Bewusstsein, mit den Sinnen, mit dem Geist, der Intelligenz und letztendlich den Gefühlen eine Beziehung zu Krishna aufzubauen. Und dadurch letztendlich all diese anderen Dinge aufzulösen, die uns in unserem Leben zurückhalten, das zu erreichen, was wir eigentlich wollen, nämlich glücklich zu sein, zufrieden zu sein, kreativ zu sein, erfüllt zu sein, liebend und geliebt zu sein. Das heißt also, dass auf einer intellektuellen Ebene ist es zunächst erstmal hilfreich und sinnvoll, sich über die Präsenz einer Energie bewusst zu werden, vor der sogar die angstvollen den Umständen dieses Lebens Angst haben. Sich darüber bewusst zu werden, dass wir immer von Gott und von Gottes Energie umgeben sind, gibt uns unglaublich viel Kraft und Zuversicht. Wenn wir letztendlich der Ursprung aller Angst, erklärt Prabhupada, ist die Angst vorm eigenen Tod. Und die Angst davor, nicht zu wissen, was nach dem Tod geschieht. Das ist die Wurzel aller anderen Formen der Angst. Und diese Angst entsteht daraus, dass wir uns mit diesem zeitweiligen Körper identifizieren. Die Identifikation mit diesem Körper führt letztendlich dazu, dass wir von Angst erfüllt sind. Weil wir verstehen, dass nichts von Dauer ist. Dass wir über fast nichts Kontrolle haben. Wir haben keine Kontrolle darüber, ob wir morgen erkältet sind oder nicht. Wenn wir uns heute bei einem der anderen Gäste ein Virus einfangen, dann kann es sein, dass der morgen ausbricht. Das können wir uns noch sehr nicht wünschen, wie wir wollen. Wir haben keine Kontrolle darüber. Wir haben auch keine Kontrolle darüber, ob uns nicht nachher jemand mit dem Fahrrad über den Fuß fährt, wenn wir nach Hause gehen. Oder wir stolpern. Ja. Am ersten Tag meines Urlaubs passiert. Da komme ich aus dem Supermarkt, verliere das Gleichgewicht, fall hin und schlag mir das Knie auf. Passiert halt einfach manchmal. Hab ich auch gedacht, in dem Moment es war richtig so, als wenn mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Von einem Moment auf den anderen. Und dieser Kontrollverlust ist auch etwas, worüber wir Angst haben. Weil wir brauchen diese Illusion von Kontrolle, weil es gibt uns Sicherheit in dieser Welt. Oder? Warum brauchen wir Geld, damit wir etwas kontrollieren können? Warum brauchen wir ein Haus, in dem wir leben können, damit wir unseren Schutz kontrollieren können? Warum suchen wir Beziehungen in dieser Welt, um unser emotionales Gleichgewicht irgendwie kontrollieren zu können? All das loszulassen und sagen, es passiert, was immer mit mir passieren soll, das fällt uns unglaublich schwer. Wenn wir uns das mal vorstellen, einfach von heute auf morgen zu sagen, ich kündige meinen Job, ich kündige meine Krankenversicherung, ich kündige meine Wohnung, ich schaue einfach mal, was passiert. Ich glaube, da haben wir alle ein sehr ungutes Bauchgefühl dabei. Oder? dieser Verlust von Kontrolle ist etwas, was uns unglaublich viel Angst bereitet. Aber weil wir unterbewusst uns die ganze Zeit eigentlich klar darüber sind, dass wir keine Kontrolle über irgendetwas haben, entsteht immer diese unterbewusste Angst. Und letztendlich die Angst davor, was passiert mit mir, wenn ich sterbe. Weil da ist der absolute Kontrollverlust. Ich kann nicht, na gut, ich kann schon bestimmen, wann ich sterbe, ich kann es zumindest probieren, aber zumindest auf eine natürliche Art und Weise habe ich keine Kontrolle darüber, wann und wie ich sterbe. Und was mit mir danach geschieht, kann ich nicht wissen. Auch da wieder, keine Kontrolle darüber. Ich kann nicht in mein nächstes Leben blicken und mich schon mal jetzt darauf vorbereiten. Und diese Unmöglichkeit, Kontrolle auszuüben, kreiert eine Angst. Das ist genau der gleiche Grund, warum so viele Menschen, die sich mit Karma und Reinkarnation beschäftigen, wissen wollen, was in ihrem letzten Leben geschehen ist. Um genauer zu wissen, was der Ursprung meiner jetzigen Persönlichkeit ist, um auch da wieder ein bisschen mehr Kontrolle ausüben zu können und zu verstehen, was beeinflusst mich eigentlich. Auch dieses nicht vorhandene Wissen, diese Unwissenheit, diese Dunkelheit in unserer eigenen Historie, auch das kreiert Unsicherheit in uns. Das heißt, zumindest erstmal auf einer intellektuellen Ebene, sich darüber bewusst zu werden, dass wir ständig von einer ewigen Energie umgeben sind, die von Natur aus genauso ist wie wir. Wir sind eine ewige spirituelle Seele und wir befinden uns in einem Zustand, in dem wir uns nicht darüber bewusst sind. Das ist eine Disharmonie, eine kognitive Disharmonie. Wir sind eigentlich sind wir eine ewige spirituelle Seele, wir denken aber, wir wären ein zeitweiliger Körper. Das heißt, sich erstmal darüber bewusst zu werden, ich bin eine ewige spirituelle Seele und ich bin immer umgeben von einer Energie, die alles durchdringt, die auch ewig ist und die ihren Ursprung in Gott hat, in Krishna hat, der wohlwollend ist, der gütig ist, der mir Liebe entgegenbringt, das kreiert schon mal ein unglaublich festes Fundament der Sicherheit in unserem Denken und in unserem Bewusstsein. Das heißt, wir können versuchen, mit dieser Art der Meditation darüber, dass es etwas Größeres gibt, als das, wovor wir Angst haben müssen, können wir probieren, diese Angst zu überwinden. Aber letztendlich ist das etwas, was sehr schwierig ist, weil unsere alltägliche Erfahrung, solange wie wir uns mit diesem Körper identifizieren, widerspricht immer wieder diesem intellektuellen Verständnis. Oder wir können versuchen, intellektuell das, was uns die Bhagavad Gita sagt, irgendwie versuchen anzuwenden, umzusetzen. Wir können denken, ja, ich bin eine spirituelle Seele. Und ich habe mit diesem Körper eigentlich nichts zu tun. Aber wenn wir uns dann früh morgens den großen Zeh an der Bettkante stoßen, dann ist dieses Verständnis ganz schnell wieder verschwunden. Wir denken, au, 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 es tut so weh. Wie weit ist es dann her mit diesem wirklich spirituellen Verständnis? Und das ist genau das, was Prabhupada in dieser Erläuterung anspricht. Dass die verschiedenen Yoga-Vorgänge, die eine sehr langsame, zunächst erstmal mentale und intellektuelle Entwicklung in Gang setzen, dass das etwas ist, was sehr schwierig ist, in der Praxis wirklich aufrechtzuerhalten, umzusetzen und damit zu arbeiten, in diesem Bewusstsein zu leben. Sondern dass wir das nur erreichen können, wenn wir eine andere Form des Yoga praktizieren. Die Form des Yoga, die wir versuchen hier für uns zu entdecken und zu kultivieren, nämlich Bhakti-Yoga. Und was denkt ihr, was ist das Besondere an Bhakti-Yoga? Oder warum hebt Prabhupada das immer wieder hervor? Warum es so wichtig ist, wie er das ausdrückt, Devotional Service, oder wie wir im Deutschen sagen, hingebungsvollen Dienst zu praktizieren? Warum ist das so besonders kraftvoll, so, um sogar so triviale Probleme wie unser Angstproblem zu lösen? Was denkt ihr, warum? Wie kann das sein? Woran kann das liegen?
Ja, weil wir damit in unserer eigentlichen Rolle sind.
Mhm. Wir handeln gemäß unserer eigentlichen, ursprünglichen Natur. Ja.
Ja. Wir müssen uns nicht aus unserer eigenen Kraft machen, sondern wir bekommen Krishnas Unterstützung dazu.
Krishna unterstützt uns dabei, das stimmt. Andere Ideen? Ja?
Krishna fühlt sich verpflichtet.
Krishna fühlt sich verpflichtet,
dass er uns, dass er sich um uns sorgt, weil wir
weil wir uns von Krishna abhängig machen, fühlt er sich verpflichtet, uns zu unterstützen, ja. Aber Krishna unterstützt eigentlich jeden in dieser Welt. Er ist allen gleichgesonnen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie besonders sind. Er unterstützt die Biene und den Vogel genauso wie uns auch, darin irgendwie glücklich zu werden in diesem Leben. Was ist das Besondere an dieser Form des Yoga? Yoga bedeutet ja Verbindung. Und das heißt, der spirituelle Pfad ist der Versuch, eine Verbindung mit dem Ursprung von allem herzustellen. Und das ist das, was Yoga eigentlich erreichen will. Und was ist das Besondere an Bhakti-Yoga?
Wir sind nicht alleine dabei, sondern in eine Beziehung verwickelt. Und deswegen ist es was sehr Kraftvolles, was uns alles andere vergessen lässt.
Ja, das ist eine sehr kraftvolle Beziehung, in die wir da eintreten. Aber um jetzt mal an uns selber zu denken, was passiert bei uns, in unserer spirituellen Praxis dabei, wenn wir Bhakti praktizieren? Was ist da das Außergewöhnliche?
Mit so einem Selbst und kommt in Harmonie mit Krishna.
Danke, du hast es sehr schön ausgedrückt. Das ist ein Vorgang, der aus Liebe heraus praktiziert wird. Das ist ein Vorgang, mit dem wir Yoga praktizieren, der am Kern unseres Handelns beginnt und auch am Kern wieder aufhört, nämlich unseren Gefühlen. Es ist unglaublich schwierig, etwas zu tun, nur weil wir es intellektuell verstehen. Das können wir zwar machen, wir wissen, irgendwas ist gut für mich und dann macht man das eine Weile lang. Aber irgendwann, wenn die Gefühle was anderes sagen, dann wird es sehr schwer. Und irgendwann geht man dann eher dazu, tendiert man eher dazu, das zu tun, was sich gut anfühlt, als das, was vielleicht was man weiß, dass es richtig ist. Oder? Kennt ihr das? Meine Intelligenz sagt, heute Abend um 23.15 Uhr esse ich keine Pizza mehr. Aber sie riecht so gut. Ah, das wäre so schön. Meine Gefühle sagen was anderes. Das ist ein sehr, wie soll ich das sagen, ein sehr einfaches Beispiel. Gibt es auch noch viele, viele andere Dinge, im Positiven wie im Negativen. Und das ist genau der Punkt. Wir beginnen diesen Yoga-Vorgang und wir erfüllen diesen Yoga-Vorgang und am Ende vervollkommen wir diesen Yoga-Vorgang dadurch, dass wir ihn mit unserem Herz, mit unseren Gefühlen praktizieren. Weil der Geist folgt den Wünschen, folgt dem Herz. Das, was wir wollen, beeinflusst unsere Gedanken. Unsere Gedanken beeinflussen letztendlich unser Handeln. Oder? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja? Wenn wir etwas wirklich wollen, dann fangen wir an, daran zu denken. Und wenn wir lange genug darüber nachgedacht haben, dann machen wir es auch. Und hier ist jetzt ein Vorgang, der nicht sagt, naja, wir fangen hier im Kopf an und dann tun wir ein bisschen was und dann vielleicht passiert dann auch im Herzen mal was. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass man das auch andersrum machen kann. Und das ist letztendlich die zweite Variante von Bhakti-Yoga. Es gibt zwei Varianten von Bhakti-Yoga. Das eine ist, wir beginnen direkt mit dem Herzen. Und das andere ist, wir beginnen mit dem Handeln, mit dem Ende der Kette. Wir tun erstmal so, als wären wir von Liebe erfüllt, wir handeln so. Und dann immer wieder das Gleiche zu tun, beeinflusst unser Denken. Und weil wir immer wieder das Gleiche tun und immer wieder darüber nachdenken, passiert auf einmal auch was im Herzen. Das ist der Vorgang von Sadhana Bhakti. Aber es ist genauso Bhakti, weil es letztendlich geht es auch darum, das Herz zu erreichen. Das heißt, dieser Yoga-Vorgang kann dieses Angstproblem einfach dadurch lösen und ist so kraftvoll, dieses Problem der Angst zu lösen, weil wir mit einer positiven Ausrichtung, einem positiven Gefühl unsere Verbindung zu Krishna kultivieren. Mit einem positiven Gefühl Spiritualität praktizieren, die unser Denken beeinflusst, unsere Wünsche beeinflusst und unser Handeln beeinflusst. Und wenn wir das dann in die Praxis umsetzen, wenn es nicht dabei bleibt, dass wir es nur bei einem Gefühl lassen, oh ja, es fühlt sich so schön an, spirituell zu sein, aber wenn ich hier rausgehe, gehe ich trotzdem zu McDonald's und esse den billigen Hamburger für 1 Euro. Das muss ich auch in meinem Handeln ausdrücken. Oder ich bin so spirituell, aber letztendlich bin ich sehr grob und egoistisch einem anderen Menschen gegenüber. Oder ach, ich bin so spirituell, aber mein Müll, den lasse ich einfach fallen. Oder oh, ich bin so spirituell, aber Krishna interessiert mich eigentlich. Sondern wenn sich dieses Gefühl, diese natürliche Anziehung, die man spürt, wenn man in den Tempel kommt, wenn man den heiligen Namen hat, wenn man bei den Vaishnavas ist, dieses Gefühl, was manchmal schwierig genau zu benennen ist, weil es ein Gefühl ist, was sich jenseits der Erfahrung dieser Welt abspielt. Diese Freude, diese innere Freude, die wir nicht durch irgendetwas anderes in dieser Welt erfahren können, wenn sich das nach und nach, dadurch, dass wir das kultivieren, dadurch, dass wir das zum Kern unseres spirituellen Vorgangs machen, zu unserer spirituellen Praxis, beeinflusst das die Art, wie wir denken, und wie wir handeln. Man schließt sich der Kreislauf, weil dann beeinflusst unser Handeln automatisch auch wieder die Art, wie wir fühlen, oder intensiviert die Art, wie wir fühlen. Und so entsteht eine Spiralwirkung, die uns immer weiter in unserem Bewusstsein weiter nach oben führt. Das ist das, was Bhakti-Yoga so besonders macht, weil wenn wir mit so einem positiven Vorzeichen, mit so einem positiven Grund, mit so einer positiven Grundeinstellung, wo es darum geht, das positivste Gefühl, was wir überhaupt kennen, nämlich die Liebe, als Ausgangspunkt für das zu verwenden, um alles andere in unserem Leben zu tun und letztendlich mit der Ausrichtung, ich möchte eine Verbindung mit Krishna erreichen. Mit diesem Gefühl. Nicht nur, weil es irgendein Buch sagt und weil mein Kopf mir sagt, das ist richtig, oder weil sich diese Art des Yoga gut anfühlt oder weil es einfach ist oder was auch immer, dann lösen sich alle anderen Probleme oder können sich alle anderen Probleme dadurch mitlösen lassen.
Ja, man kann es kultivieren, aber man kann es eben nicht kultivieren. Also das heißt, wie du beispielsweise vorhin schon so sagtest, es entsteht eine gewisse Handlung gewissermaßen. Also du hast eine Verbindung zu Krishna und kannst aber in zwei Tagen von irgendeinem Auto zum Beispiel überfahren werden. Oder du springst aus irgendeinem Flugzeug raus und hast vergessen, den Fallschirm dabei zu haben. Also es ist jetzt ein ganz simples...
Sehr extremes Beispiel, ja.
Es ist ein ganz simples Beispiel. Ich könnte auch noch andere hereinführen.
Ja, ja.
Also, so, um es mal irgendwie,
ja, das stimmt,
zusammenzufassen.
Wir haben immer noch keine Kontrolle. Wir geben vielleicht sogar...
Und diese Kontrolle haben wir ja auch am Ende des Lebens sowieso nicht.
Richtig, wir haben... Wie wir
auch keine Rolle mehr, welchen Beruf du ausgeübt hast, in welchem Land du gewohnt hast und so weiter und so fort, welche Einstellung du hattest. All das ist, also in dem Moment gibst du eigentlich komplett deine Kontrolle ab. Also,
nee, da möchte ich dir nur zum Teil zustimmen.
Ja,
wir haben eben gesagt, ja, wir haben sowieso schon fast keine Kontrolle, aber über eine Sache haben wir immer Kontrolle, nämlich darüber, wie wir uns entscheiden zu handeln. Das ist genau der entscheidende Punkt. Wir können nämlich immer wieder entscheiden, wir müssen immer wieder entscheiden, unsere Kontrolle in dem Moment ausgeben, darüber, dass wir unser Herz auf Krishna richten. Und dann ist es nämlich egal, wie du gesagt hast, in welchem Land wir wohnen, welchen Beruf wir ausführen. Und dann macht es letztendlich auch keinen großen Unterschied mehr, ob wir in zwei Tagen einen Unfall haben und dieses Leben beenden müssen oder noch 100 Jahre weiterleben. Weil das Bewusstsein, das ist das Einzige, worüber wir eine gewisse Kontrolle haben. Und das ist das ist genau dieser Vorgang der Bhakti. Unser Bewusstsein, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Liebe letztendlich mit Krishna zu verbinden und dadurch eine liebevolle Beziehung mit ihm und allen anderen Lebewesen einzugehen. Das ist das, worüber wir Kontrolle haben. Denn wir können jeden Tag eine Entscheidung treffen, möchte ich das machen oder möchte ich es nicht machen. Und das heißt nicht, dass es einfach ist. Denn der Einfluss dieser Welt ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche voll vorhanden. Unser Geist versucht, sich immer wieder ablenken zu lassen. Er tut es die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn hier ein Krankenwagen vorbeifährt oder eine Tram, gehen die Hälfte aller Augen zur Tür. Was ist da los? Der Geist automatisch lässt sich ablenken. Oder jetzt die Glocke. Wer von euch hört mehr der Glocke zu als mir? Ich sogar selber. Ich denke mehr an die Glocke als an das, was ich als nächstes sagen würde. Das ist der Geist. Damit müssen wir auch lernen, umzugehen. Aber das, genau wie ihr vorhin so schön gesagt habt, wir sind ja nicht allein in dieser Bemühung, sondern Krishna ist da, um uns zu unterstützen dabei. Denn Bhakti-Yoga ist ja kein einseitiger Vorgang, sondern Liebe ist nur etwas, was im Austausch wirklich aufblühen oder entstehen kann. Eine einseitige, unerfüllte Liebe, wie der Name schon sagt, ist unerfüllt. Das bringt nichts. Ich kann jemanden anhimmeln und anhimmeln und anhimmeln, aber wenn nichts zurückkommt, dann ist das sehr frustrierend. Das kennt ihr vielleicht noch aus eurer Jugend. Also ich habe das definitiv so gemacht. Ich habe aus der Bravo damals die Poster herausgenommen und an die Wand geklebt und habe meine Stars und Sternchen angehimmelt und auf eine gewisse, sehr einfache Art und Weise ihnen meine Liebe entgegengebracht. Keine Ahnung, wer das damals war. Ein Fußballspieler vielleicht oder ein Sänger oder... Ihr habt sicherlich eure eigenen, da müssen wir jetzt nicht diskutieren, das ist vielleicht etwas, was man vielleicht lieber für sich selber wählt. Aber es ist eine sehr einseitige Form der Beziehung, die letztendlich sehr frustrierend und unerfüllend ist. Das ist nicht Das ist nicht die Art von Liebe, von der wir hier in Bhakti sprechen, sondern Bhakti ist etwas, eine aktive Beziehung. Krishna erwidert diese Liebe. Und wie wir eben gehört haben, er fühlt sich sogar verpflichtet dazu, diese Liebe zu erwidern. Warum? Weil Krishna versteht unsere Situation, in der wir uns befinden, unglaublich gut. Weil ansonsten wäre Krishna nicht allwissend. Krishna ist allwissend, das heißt, er versteht ganz genau, mit welcher Schwierigkeit wir in diesem Moment gerade zu kämpfen haben. Nämlich zum Beispiel unserem abgelenkten Geist. Oder der Angst. Oder dem Zorn. Oder was auch immer gerade uns bewegt in unserem Leben. Aber Krishna, warum unterstützt uns Krishna darin, dass wir uns ihm mehr zuwenden? Was denkt ihr? Was ist Krishnas Motivation zu handeln? Wir haben jetzt so ein bisschen über unsere eigene Motivation gesprochen, im Positiven wie im Negativen. Was denkt ihr denn, was ist Krishnas Motivation, irgendetwas zu tun? Ja, er will, dass wir glücklich sind. Er will auch glücklich sein. Krishna ist genauso von dieser grundlegenden Motivation angetrieben zu handeln, wie wir auch, nämlich Freude zu empfinden. Ja, Billy?
Wer ist denn mit der Handel aus der Welt heraus, dass er spürt?
Ja, Krishna handelt aus dem Glück. Er spürt das Glück und handelt daraus. Das heißt, ja, natürlich, er ist wohlwollend, er ist immer ein wohlgesonnen. Das kann man nur, wenn man in sich selbst gefestigt ist. Ne? Krishna ist in sich selbst perfekt. Und trotzdem treibt ihn doch etwas an, immer noch mehr Freude empfinden zu wollen. Das ist das große Paradox, dem sich Krishna selber gegenüber sieht. Wo er sich selber manchmal nicht versteht. Denn Krishna ist in sich selbst vollkommen. Er hat alles. Er ist perfekt in jeder Beziehung. Und doch merkt er, hier sind seine... Und doch sieht er, hier sind meine Devotis. Die tun alles Mögliche in ihrem Leben, um mir eine Freude zu bereiten. Das verstehe ich nicht. Aber das gibt mir so viel Freude. Diese Freude möchte ich intensiver spüren. Diesen liebevollen Austausch mit den Devotis. Das ist das, was mir Freude bereitet. Heute Morgen habe ich das Beispiel gegeben, für die ganz reichen Menschen in dieser Welt gibt es mittlerweile Milliardärsmessen. Da werden so verrückte Dinge angeboten, wie das neueste iPhone komplett in Diamanten gehüllt. Oder die Milch von einer Kuh, die nur dafür gezüchtet wurde, einen bestimmten Berg in der Schweiz zu stehen und mit ganz gewissem Gras gefüttert wird. Oder dieses eine Glas Milch eingeflogen wird, weil es was ganz Besonderes ist. Das kostet vielleicht 1000 Euro, dieses eine Glas Milch. Hauptsache, es ist außergewöhnlich, es ist was Besonderes, etwas, was ich noch nicht habe, weil ich habe schon alles andere. Dieses Problem, es gibt Menschen, die haben dieses Problem, die besitzen alles und sind unglaublich gelangweilt. Weil was gibt es denn sonst noch zum Genießen? Krishna befindet sich auf eine gewisse Art und Weise in der gleichen Situation. Er hat schon alles. Er weiß alles, er kennt alles. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nichts kann ihn überraschen. Wenn wir vorhaben, ihm morgen etwas zu opfern, dann weiß er es jetzt schon. Dann kann er das Halava schon schmecken, was wir im Geiste gerade vorbereiten. Denn es heißt, sogar den Wunsch, Krishna zu dienen, akzeptiert er genauso, als ihm tatsächlich zu dienen. Aber es gibt eine Sache, die Krishna immer wieder überraschen kann, die ihm Freude bereitet. Und das ist der hingebungsvolle Dienst, das ist die Liebe der Devotis. Weil genauso wie eine Person, die so reich ist, dass sie alles besitzt, alles einfach haben kann, was sie will, so kann Krishna auch alles haben. Aber wenn man alles so einfach mal hat, dann ist das nichts Besonderes. Dann ist da keine außergewöhnliche Wertschätzung, weil es ist alles sehr einfach zu haben. Aber es gibt eine Sache, die Krishna nicht einfach haben kann. Das ist unsere Liebe, unsere Hingabe. Weil Liebe ist etwas, das nur gegeben werden kann. Und das ist was ganz Besonderes an diesem Bhakti-Vorgang. Und das ist auch genau das, was Krishna letztendlich dazu bringt, sich in unserer Schuld zu fühlen, uns zu unterstützen. Was Krishna dazu bringt, sich verpflichtet zu fühlen, uns zu unterstützen. Weil er sieht, das ist etwas, das er nicht einfach haben kann. Das ist nur etwas, was wir ihm geben können. Und das ist das Einzige, was ihm wirklich eine besondere Freude bereiten kann. Weil es etwas ist, was außergewöhnlich ist. Was nicht selbstverständlich ist. Liebe ist nicht etwas, was selbstverständlich ist und ist nicht etwas, was erzwungen werden kann. Und das macht diesen Bhakti-Vorgang so ganz außergewöhnlich. Außergewöhnlich für uns und auch außergewöhnlich für Krishna. Und deswegen ist diese Beziehung, die in diesem Bhakti-Yoga entsteht, etwas ganz Außergewöhnliches. Weil wir geben das Kostbarste, was wir haben, unser Herz. Und Krishna versteht genau den Wert von dem, was wir ihm geben. Und er erwidert das mit allem, was er hat. Krishna gibt sein Herz zu den Devotees. Und so treten wir in einen liebevollen Austausch. Wir mögen jetzt denken, na, das klingt ja alles sehr schön, was du mir da erzählst, aber ich spüre es nicht. Warum habe ich denn dann immer noch Angst vor allem in dieser Welt, wenn das alles so ist? Ich versuche ja Bhakti zu praktizieren. Chante ich sogar regelmäßig, lese aus den heiligen Schriften. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht uns verstehen lässt, warum es uns selbst als praktizierende Bhakti-Yogis so schwerfällt oder uns es uns manchmal schwer erscheinen lässt, das einfach so zu spüren, wie es ist. Diese Furchtlosigkeit, dieses Erfülltsein von Liebe, dieses Umgebensein von spiritueller Energie. Zweimal ein Verbrecher. Und er lebte in einem Königreich und es war ein sehr gewitzter Dieb, der in alle möglichen Häuser einbrach und alle möglichen Dinge stahl. Und eines Tages wurde er von der Polizei des Königs gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Wurde auf frischer Tat ertappt, wie er gerade die Küche eines Hauses plündert. Wie er die goldenen Opferteller stahl, die für die Deities verwendet wurden. Und so landete er im Gefängnis und wurde dann vom Richter zum Tode verurteilt, weil es ergab sich, dass er das sein ganzes Leben lang schon getan hatte, dass er der berüchtigste Räuber des Landes war, der sein ganzes Leben lang von links nach rechts und oben nach unten durchs Land gereist ist und alle möglichen Häuser bestohlen hatte. Manchmal dabei sogar die Inhaber verletzt hatte, einen Knüppel über den Kopf gehauen hatte. Ihm war jedes Mittel recht, um zu seinem Ziel zu gelangen. Und so beschloss der Richter, ihn zum Tode zu verurteilen und vor den König zu führen. So kam er vor den König, stand am großen Platz und auf der linken Seite des Platzes war ein großes Tor. Dieses Tor war pechschwarz. Da waren Stacheln dran. Da waren die Gesichter von Dämonen drauf gezeichnet. Sehr furchteinflößend. Es gab die wildesten Geschichten, was sich hinter diesem Tor verbarg. Manche sagten, dahinter lebte ein Monster, ein menschenfressendes Monster. Andere sagten, da war eine Kuhle voller giftiger Schlangen. Manche sagten, dass sich dahinter ein Topf voll siedendes Öl befand, wo die Leute hineingestoßen wurden und dann lebendigen Leibe gekocht wurden. Keiner wusste es genau, aber es waren die verschiedensten Gerüchte und eins furchteinflößender als das andere. Aus der Mitte des Platzes hing ein Galgen. Und so wurde der Verbrecher jetzt vor den König geführt und der König fragte ihn, du bist zum Tode verurteilt, ich bin nicht hier, um dich zu begnadigen, aber ich bin hier, um dir eine Wahl zu geben. Du hast die Wahl, du kannst entweder durch dieses Tor treten oder du kannst den Galgen wählen. Wie möchtest du sterben? Welche Wahl triffst du? Und der Verbrecher musste nicht lange überlegen. Er sagte, der Galgen. Der König sagte, so soll es sein. Dann sagte der Verbrecher, okay, ich habe meine Wahl getroffen, aber jetzt verrat mir doch bitte, was sich hinter diesem Tor verbirgt. Ich werde es keinem mehr erzählen können, weil in einer Minute werde ich hier hängen. Aber ich habe die wildesten Geschichten gehört. Sag's mir doch einfach, was befindet sich hinter diesem Tor? Was denkt ihr, was hat der König gesagt? Er sagte, die Freiheit. Aber ich habe noch keinen Verbrecher getroffen, der das Tor gewählt hat. Weil alle nehmen nur das, was sie kennen. Die Angst vor der Ungewissheit ist größer als die Angst vor dem Tod. Und so wurde auch dieser Verbrecher gehandelt. Und keiner erfuhr, was sich wirklich hinter dem Tor befand. So ergeht es uns auch. Wir wählen oft das Bekannte, das uns Bekannte. Selbst wenn wir wissen, dass es uns nicht glücklich machen wird. Zum Glück gibt es eine Fernsteuerung heutzutage für das Thema. Wir wählen das uns Bekannte. Und was ist das uns Bekannte? Dieses materielle Leben. Das tägliche Eierlein. Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, jeden Monat die Rechnung bezahlen, einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Und so lebt sich das Leben vor sich hin. Die Angst vor dem Unbekannten, vor dem, was uns erwartet, wenn wir sagen, Krishna, ich bin dein. Die ist größer als die Angst vor dem Leid, was wir vielleicht in dieser Welt erfahren müssen. Und so halten wir immer wieder zurück. Aber Krishna verspricht uns, hab keine Angst. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, du brauchst keine Angst haben. Gib dich mir hin, ich beschütze dich. Ich führe dich. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Und so ist es letztendlich nur ein Funken von Vertrauen, den wir aufbringen müssen und sagen müssen, okay Krishna, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. Ich lasse diese Illusion von Kontrolle ein bisschen los. Mach mal. Ich lasse mich mal überraschen, was du für mich vorhast. Und wenn wir vor die Devis treten und mit nur einem Fünkchen Vertrauen zu Lord Jagannath sagen, Jagannath, ich bin dein Diener. Bitte akzeptiere mich. Dann wird Lord Jagannath das tun. Dann wird Krishna das tun, weil genau das verspricht er in der Bhagavad Gita. Und diese Angst vor der Ungewissheit, die wird uns Krishna sehr schnell nehmen. Weil wir werden sehen, wie unsere Beziehung in unserem Leben eine andere Qualität erlangt. Wie sich auf einmal ein Sinn ergibt in unserem täglichen Handeln. Ein Sinn, den wir vorher vielleicht in allen möglichen Dingen dieser Welt versucht haben zu finden. Wie wir den Blick auf die Welt verändern, wie wir die Welt anders wahrnehmen, wie wir anfangen, Krishna wahrzunehmen in dieser Welt. Wie wir anfangen, Krishna wahrzunehmen in unseren Beziehungen. Wie wir anfangen, Krishna in unserem Herzen wahrzunehmen und in den Herzen aller anderen. All das geschieht, wenn wir dieses Fünkchen von Vertrauen aufbringen und sagen, Krishna, ich bin dein. Und dann anfangen, diesen Vorgang der Bhakti zu praktizieren. Und je mehr wir von dieser Illusion der Kontrolle loslassen und sagen, Krishna, ich begebe mich unter deine Kontrolle, desto mehr werden wir auch von der Angst befreit. Weil diese Angst, die uns so oft zum Handeln motiviert, ist letztendlich die Angst vor Kontrollverlust, wobei wir doch im Hinterkopf immer wissen, wir haben eigentlich Kontrolle über gar nichts. Und diese Dissonanz kreiert so viel Angst in unserem Leben. Weil wenn wir wirklich Kontrolle hätten, dann bräuchten wir auch keine Angst haben. Aber wir wissen, wir haben eigentlich keine Kontrolle. Und doch denken wir hätten sie. Das heißt, diese Illusionen ein bisschen abzugeben, sagen Krishna. Vielleicht bist du ja der Kontrollierer. Dann mach mal. Und ich lasse mich darauf ein, auf diese Ungewissheit, das, was auf mich zukommt. Und ich gebe mich dir hin, ich versuche dir zu dienen. Ich versuche dir ein Stück von meinem Herz zu geben. Das ist der Vorgang der Bhakti. Und dazu lädt uns Srila Prabhupada auf jeder Seite seiner Bücher ein. Genau das ist der Grund, warum Prabhupada immer wieder darauf zu sprechen kommt, dass Bhakti-Yoga der Vorgang ist, der uns von allem Leid in dieser Welt befreien kann. Dass Bhakti-Yoga der Vorgang ist, der uns letztendlich glücklich machen kann. Das ist das Einzige, was uns von ganzem Herzen erfüllen kann. Weil wir dann wirklich unserer ewigen Natur gemäß handeln. Und das aus Freude und aus Liebe heraus. Vielleicht Fragen dazu oder Zweifel, Anmerkungen. Ja, gut, was kann ich sagen?
Dankeschön, Tata Shri Prabhu. Ich habe so eine Frage über die Bhakti-Yoga. Ist das eine Art von Tapasya, das wir sozusagen auch praktizieren, aber das ist schwer für uns, aber wir müssen trotzdem das machen?
Ist Liebe etwas, das sehr schwer ist und das anstrengend ist? Eigentlich nicht. aber ich hatte erwähnt, es gibt zwei Beine der Bhakti oder zwei Gleise der Bhakti. Und die eine Seite der Bhakti, Sadhana Bhakti, ist etwas, wo wir versuchen, durch unser Handeln dazu zu kommen, dass sich unser Herz auf Krishna richtet. Und da ist es manchmal nötig und sogar hilfreich und auch empfohlen, Tapasya, oder das heißt freiwillige Einschränkungen, auf sich zu nehmen. Weil das kann uns helfen, unser Handeln in eine gewisse Bahn zu bringen. Und dann der Geist, der möchte alles auf einmal, möchte alles jetzt. Und vielleicht auch Dinge, die uns nicht unbedingt unterstützen in unserem spirituellen Vorhaben. Der Geist sagt vielleicht, ach, noch eine Folge bei Netflix. Und noch eine. Ist zwar schon 2 Uhr morgens und eigentlich wollte ich morgen früh chanten, aber ach, noch eins. Noch ein bisschen. Dieses Phänomen Binge-Watching, vielleicht kennt ihr das. Vielleicht habt ihr euch schon mal dabei ertappt. Und schaut etwas. Und dann, noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und auf einmal merkt man, oh ja, eigentlich war das jetzt zu viel. Oder selbst beim Essen ist das manchmal der Fall. Ach, noch ein Stück Kuchen. Nur noch 2 Kugeln Eis. Aber das war so lecker, na, vielleicht noch 2. Irgendwann tut der Bauch weh. Das heißt, wenn wir unserem ungezügelten Geist die Kontrolle überlassen, dann ist das nicht unbedingt zielführend und kann sogar negative Konsequenzen haben. Das heißt, uns freiwillig einzuschränken, und das ist genau das, was Tapasya bedeutet, eine freiwillige Einschränkung ist nötig in unserer jetzigen Situation, um unser Handeln zu kontrollieren und dadurch eine gewisse Kontrolle über unsere Sinne zu erlangen, damit wir dann unsere Aufmerksamkeit auf Krishna richten können. Einschränkung oder Tapasya als solches hat erstmal nichts mit Liebe zu tun, sondern es ist nur ein Mittel zum Zweck. Aber es ist durchaus empfohlen, früh morgens aufzustehen zum Beispiel, eine gewisse Zahl an Runden zu chanten, auch wenn der Geist schreit, nein, ich will nicht. Von daher ist das durchaus nötig und wichtig manchmal. Aber wir sollten das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern es kann durchaus passieren, dass wir sagen, oh ja, Spiritualität bedeutet einfach nur hart mit mir selber zu sein. Und dann kann es durchaus passieren, dass nicht der Effekt eintritt, den wir eigentlich haben wollen, nämlich dass unser Herz weich wird und sich Krishna und den Devotis gegenüber öffnet, sondern dass unser Herz sehr hart wird. Prabhupada hat dieses Beispiel gegeben, manchmal war es Prabhupada, manchmal der Schuh. Und manchmal mit der Rose?
Bhakti-Siddhanta,
genau. Ne, manchmal muss ich mein Geist mal einen Tritt versetzen, aber manchmal muss ich sagen, ei, alles gut. Okay. Du hattest noch eine Frage?
Ich hätte eine Frage. Und zwar in Bhakti-Yoga, wie es gesagt wird, ist der Weg der Liebe. Durch die Liebe kannst du die anderen Menschen auch überzeugen. Meine Frage, weil sie meinten, man muss die Stunde hier nutzen, um Fragen und Zweifel und alles äußern zu dürfen.
Gerne,
ja. Ja, und meine Frage ist, ob Bhakti sie ohne Geist auch kritisierbar ist. Ob das nicht eine Ergänzung ist, wenn der Geist und das Herz zusammen in Wege des Lichtes geht und dann auch schreibt oder liest oder so.
Natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass wir aus unserem Herzen heraus handeln, heißt das ja nicht, dass wir den Geist und die Intelligenz beiseite schieben und sagen, brauche ich nicht mehr, benutze ich nicht mehr. Das ist nicht möglich, weil unser feinstofflicher Körper oder unsere Persönlichkeit ergibt sich ja aus dem Zusammenspiel von Geist, Intelligenz, Sinnen, unserem Herz. Aber das, was das Herz erfüllt, dem folgt der Geist und die Intelligenz automatisch. Das heißt, natürlich sollten wir probieren, alle Aspekte unserer Persönlichkeit in Krishnas Dienst zu stellen. Und dazu gehört der Geist. Wenn ich von Liebe erfüllt bin, dann automatisch will ich auch etwas tun, um es auszudrücken. Und dafür benutze ich meinen Geist und meine Intelligenz. Das ist selbstverständlich. Das eine funktioniert ohne das andere nicht.
Meine Frage ist, wie sieht das praktisch aus, so die Kontrolle aufzugeben und die mehr Krishna zu lassen? Heißt das jetzt, ich gebe die Arbeit auf und die Krankenversicherung und die zahle keine Miete mehr und sage einfach, jetzt Krishna, mach mal? Oder wie ist das? Wie kann ich eine Kontrolle aufgeben und die
mehr Krishna lassen? Das ist ein Konzept, was die Bodhis viele Jahre lang verfolgt haben und was sich nicht unbedingt immer als sehr positiv herausgestellt hat. Eine gesunde Mitte ist wichtig. Die Bhagavad Gita ist ja kein reines Kulturgut, in dem Sinne, dass sie nur Menschen anspricht, die aus dem fernöstlichen Kulturkreis kommen, und wäre sie nicht wirklich wertvoll für uns. Sondern die Bhagavad Gita ist deswegen so wertvoll für uns, weil sie prinzipienbasiert ist. Und das grundlegende und das leitende Prinzip der Bhagavad Gita ist das Prinzip des Sattva-Gun, der Ausgeglichenheit. Der Tugendhaftigkeit. Und das heißt, auch im Bhakti-Yoga sollten wir versuchen, ein Gleichgewicht, ein tugendhaftes Maß zu finden, wo wir unsere Miete zahlen, unsere Krankenversicherung haben und einen Job haben, weil von irgendwas müssen wir leben, aber gleichzeitig nicht zu denken, das ist das Ziel des Lebens. Sondern das auszugleichen, diese Notwendigkeiten, die dieser Körper mit sich bringt, auszugleichen mit spirituellen Aktivitäten. Und Kontrolle darüber zu haben, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Gehe ich arbeiten, damit noch irgendwann eine Null mehr auf meinem Bankkonto entsteht? Damit ich mir noch irgendwas kaufen kann, was ich eigentlich nicht brauche? Oder ein T-Shirt, was 300 Euro kostet anstatt 30? Ist das nötig? Macht mich das glücklich? Hilft mir das in meinem Leben? Das ist die Frage. Oder ist meine Motivation, naja, ich gehe arbeiten, um meinen Körper zu halten, meine Familie zu halten, eine gewisse Sicherheit in diesem Leben zu haben, damit ich mit einem friedhaften Geist, mit einem friedvollen Geist, wo ich mir nicht jeden Tag Gedanken darüber machen muss, habe ich morgen was zu essen oder nicht, mich auf Krishna konzentrieren kann. Wir haben diese vier grundlegendsten Motivationen zu handeln, die uns mit jedem anderen Lebewesen gleichstellt. Das ist Schutz, das ist Nahrung, das ist Verteidigung und das ist Fortpflanzung. Und diese vier grundlegenden Motivationen, die müssen wir auch irgendwie versuchen zu erfüllen. Aber unsere Aufgabe als Mensch ist es zu verstehen, dass das ist nicht alles im Leben, weil dann werden wir nicht besser als ein Tier. Prabhupada ist da manchmal sehr hart mit uns, geht hart mit uns ins Gericht und fordert uns heraus und sagt, wenn du nur dazu arbeitest, um zu essen, zu schlafen, dich fortzupflanzen und dich zu verteidigen, dann bist du nicht besser als ein Tier. Harte Worte. Aber auf einer philosophischen Ebene stimmt das. Das heißt, als Mensch haben wir die Möglichkeit und deswegen auch die Verpflichtung, mehr zu tun und diese Balance zu finden. Das ist wichtig. Aber gleichzeitig auch dieses Bewusstsein zu entwickeln, ich gehe zwar arbeiten, ich zahle meine Miete, ich gehe jeden Tag einkaufen, und damit was im Kühlschrank ist, aber ich bin nicht der Kontrollierende. Und es ist letztendlich nicht für mich, sondern es ist für Krishnas Dienst. Diese andere Art der Motivation, dieses andere Bewusstsein, wenn wir das kultivieren, dann haben wir ein perfektes Gleichgewicht entwickelt. Viele Devotis haben zum Beispiel dieses Bewusstsein, ich wohne zwar in dieser Wohnung, aber es ist nicht meine Wohnung. Krishna wohnt hier und ich bin sein Gast. Und ich bin sein Hausmeister oder sein Caretaker. Ich erhalte diese Wohnung für Krishna. So kann man eine sehr schöne Wohnung haben. Das heißt ja nicht, dass man als Devote im letzten Loch leben muss. Im dritten Hinterhof, irgendwo, wo nie das Sonnenlicht die Fenster erreicht. Wo schimmelig ist und kalt und schlecht riecht. Weil, oh, ich bin ja so demütig und so alles materiell und ich brauche das alles nicht. Es ist völlig in Ordnung, eine schöne Wohnung zu haben. Aber warum wollen wir die haben? Damit Krishna einen schönen Ort hat, an dem er verehrt werden kann. Und ich darf dabei auch wohnen. Ich darf auch dabei sein. Ich war vor kurzem, oder wir waren vor kurzem in Litauen bei dem Vaishnava Sommerfestival, und Bhakti Chaitanya Swami hat in seinem Vortrag ein schönes Beispiel gegeben, was ich mittlerweile schon unter drei anderen Vorzeichen ausgeschlachtet habe, und ich werde heute ein viertes da hinzufügen. Er hat nämlich die Geschichte erzählt, das sehen wir in Berlin vielleicht auch manchmal, wenn so ein großer Bentley irgendwo durch die Straße. Der Bentley ist ein Auto, was so 150.000 Euro und mehr kostet. Und die Leute, die diese Autos fahren, das sind meistens Menschen, die sehr hart dafür arbeiten, sich dieses Auto leisten zu können. Gibt es auch manchmal junge Personen, wo der Vater dann dieses Geld zur Verfügung gestellt hat. Aber meistens sind das Leute, die Geschäftsleute, die sehr hart und den ganzen Tag sehr hart arbeiten, um sich einen solchen Lebensstandard leisten zu können. Weil da ist dann nicht nur das Auto so, sondern auch die Wohnung ist dementsprechend luxuriös und die Reisen und die Klamotten und so weiter. Und so sehen wir manchmal diese teuren Autos durch die Stadt fahren, und wir sehen den Fahrer. Das ist dann ein Geschäftsmann, der sehr hart arbeitet, den ganzen Tag nur darüber nachdenkt, noch mehr Geld zu verdienen. Und auf dem Beifahrersitz sitzt sein Hund. Was meint ihr, wem von den beiden geht es besser? Dem reichen Mann oder dem Hund? Dem Hund, genau. Weil der Hund hat sogar seinen eigenen Chauffeur. Der Hund muss nicht hart dafür arbeiten, in diesem sehr teuren Auto durch die Gegend gefahren zu werden. Ganz entspannt aus dem Fenster zu schauen. Ach, schaut her, hier sitze ich mit meinem Chauffeur, der mich gleich in meine schöne Wohnung führt, mir mein Abendessen serviert, mich noch ein bisschen streichelt und sagt, wie schön und toll ich bin. Dem Hund geht's fantastisch. Und so ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn wir Krishna sind. Krishna gibt uns die tollsten Dinge. Oder wir opfern Krishna die tollsten Dinge, und weil wir versuchen, sie Krishna zu geben, lässt uns Krishna auch daran teilhaben. Und wenn wir versuchen, aus dieser Motivation, in diesem Bewusstsein zu handeln, dann haben wir eine Balance hergestellt. Die tugendhaft ist, wo es nicht darum geht, nur ich, mehr, mehr, mehr. Und wir tun das, was wir tun für Krishna. Und dann können wir auch versuchen, schöne Dinge zu tun. Und einen guten Beruf zu haben, Erfolg zu haben. Ist nichts verkehrt dabei. Aber warum tun wir das? Um Krishna dienen zu können. Alle Fragen? Ja.
Guru, can I ask in English?
Sure.
It's not like a question, it's like some sort of confusion of mind. That's in Bhagavad Gita, when Arjun don't want to fight against his brothers, so he just put his bow down. And Krishna says, it's not your choice to fight or not. I have already decided everything. Mm-hmm. So my confusion is there, if I want to chant one round more tomorrow, is it my choice matters or Kripa from Jagannath matters?
Ich übersetze das mal ins Deutsche. Ich fasse das kurz zusammen. In der Bhagavad Gita heißt es, dass Arjuna wollte nicht gegen seine Cousins kämpfen und hat sogar seine Waffen niedergelegt und Krishna hat gesagt, aber das ist ja nicht deine Entscheidung, ob du kämpfen sollst oder nicht. Und das Ergebnis der Schlacht habe ich schon längst entschieden. Von daher solltest du einfach das tun, was ich von dir möchte. Und Prabhu hat jetzt die Frage, na, wenn ich sage, ich möchte morgen eine Runde mehr chanten, ist das meine Entscheidung? Oder hat das Krishna schon aus seiner Barmherzigkeit heraus für mich entschieden? Ja.
Kann ich noch eine Frage hinzufügen? Noch konfuser zu machen.
Vielleicht beantworte ich dann lieber erst die eine Frage und danach deine, weil ansonsten wird es vielleicht zu konfus auch für mich. Okay, gleich. Fangen wir mal einfach an. Die Entscheidung ist immer unsere. Das heißt, ob du sagst, du möchtest morgen eine Runde mehr chanten oder nicht, oder mehr Zeit mit Krishna verbringen, die Entscheidung ist deine. Aber du hast keine Kontrolle über das Ergebnis deiner Entscheidung. Das ist der Punkt. Wir sind nicht der Kontrollierende. Wir können handeln, aber, und das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita, wir haben das Recht zu handeln, aber wir haben nicht die Kontrolle über das Ergebnis. Das heißt, du kannst dich nur bemühen. Ob das eine gute Runde wird oder eine schlechte, da hast du nicht wirklich Kontrolle darüber. Da brauchst du wieder die Barmherzigkeit von Jagannath, um deinen Geist auf ihn zu richten. Aber zu sagen, oh, das ist eh alles nur von Krishna, deswegen mache ich jetzt nichts mehr, bemühe mich nicht mehr, das wäre die falsche Schlussfolgerung. Das heißt, es lohnt sich immer zu sagen, morgen schände ich eine Runde mehr. Und ob das eine gute Runde wird oder eine schlechte, das überlasse ich Krishna. Ich bemühe mich und ich vertraue darauf, dass Krishna diese Bemühungen akzeptiert und mir hilft dabei, dass auch das Ergebnis für mich schön wird oder für mich das Richtige wird. Und gerade wenn es ums Chanten geht und wir Krishna zeigen, dass wir diese Bemühungen machen, dann passiert auch immer etwas Wunderbares. Das Problem ist eher, wenn wir aus dem Automatismus heraus handeln, wenn wir aufhören, diese Bemühungen zu machen, wenn alles so Routine ist und wir nicht mehr mit ganzem Herzen dabei sind, na, dann passiert auch oft nicht viel. Aber wenn wir anfangen, diese besondere Bemühung zu machen, und wenn es nur die Bemühung ist, 5 Minuten mehr zu verwenden, zum Chanten zum Beispiel, das sieht Krishna ganz genau und er schätzt es wert. Und dann, meistens, genau dann passiert etwas in unserem Herzen. Das vielleicht nochmal zu unterstreichen. Mein Freund Omkar, der hat mir eine Geschichte erzählt von einem Devoti, der ihn besucht hat. Dieser Devoti reist immer mit Shalagram Shilas umher. Das sind eine Inkarnation Krishnas in Form eines Steins, die verehrt wird auf dem Altar mit einer Puja. Und das ist auch, was auch viele Devotis zu Hause in ihrer Verehrung verwenden. Der trug diese Shilas, trägt er immer einen Beutel um sich und hat sie immer an sich und immer dabei. Und jetzt reiste dieser Devoti mit dem Zug, um Omkar und seine Familie zu besuchen. Er hatte irgendwie viele Taschen dabei und dies und das. Und hat er dann im Zug abgelegt und kam dann an, stieg aus und merkte, als der Zug weggefahren war, oh Gott, der Beutel mit den Shalagram Shilas, der hängt ja noch am Haken, am Jackenhaken. Ich hab Krishna vergessen. Kleines Abenteuer später, der Hilfe eines sehr hingegebenen Lokführers, der alle möglichen Regeln brach, fanden sie dann den Beutel mit diesem Shilas wieder. Dieser Devoti hatte dann aber eine sehr, sehr Krishna-bewusste Schlussfolgerung. Er hat gesagt, na, wahrscheinlich hat mich Krishna jetzt ein bisschen in Angst versetzt, damit einfach in meinem Herzen mal wieder was passiert. Ich war zu sehr in Routine in meinem Bewegungsvorgang. Ich musste ein bisschen wachgerüttelt werden, um mich wieder sehr bewusst Krishna hinzugeben. Das heißt, Routine ist viel gefährlicher als der Wunsch, eine extra Bemühung zu machen. Die sollten wir immer machen. Wir sollten versuchen, Routine zu vermeiden. Beantwortet das deine Frage?
Ja.
Eigentlich gar nicht so verwirrend, Willi. Ja, schauen wir mal, was du auf Lager hast.
Jetzt hat Babaji gesagt, okay, Krishna sagt, ich habe es ja schon entschieden. Dann fiel mir halt ein, naja, Krishna sagt ja auch, also einerseits sagt er, ich führe alle Handlungen aus. An einer anderen Stelle sagt er, dass es die materielle Natur ist, die alle Handlungen ausführt. Und dann sagt er, na, dann gibt er mir plötzlich die Option, mich zu entscheiden, will ich jetzt, oder Arjuna, ne, kämpfen oder nicht. Also jetzt frage ich mich, ist Krishna selber vielleicht verwirrt? Weil an einer Stelle sagt er, es ist die Natur, die handelt, die materielle, an der anderen Stelle sagt er, er ist es, der handelt, und an der dritten Stelle sagt er, quasi du bist es ja, der Handelnde, weil er gibt sozusagen die Entscheidung. Ne? Mhm. Wie ist das?
Du bist verwirrt, jetzt bin ich auch verwirrt. Du hast es geschafft. Also Willi hat gefragt, in der Bhagavad Gita sagt Krishna ja an einer Stelle, ich habe schon das Ergebnis der Schlacht von Kurukshetra entschieden. Ich bin letztendlich derjenige, der alles entscheidet. An einer anderen Stelle in der Bhagavad Gita sagt er, die materielle Natur ist letztendlich das, was das alles in dieser Welt kontrolliert oder in Bewegung setzt. Und an einer dritten Stelle überlässt er dann Arjuna oder der individuellen Seele, die entscheidet, sagt, na, du entscheidest, was du machen möchtest, du kämpfen möchtest oder nicht. Wie kann das jetzt sein? Ist Krishna verwirrt? Weiß er nicht, was er uns eigentlich für eine Message geben möchte? Oder ist das eine Mixed Message? Oder wie können wir das verstehen? Ist das einfach nur ein Lila? Ist das einfach nur ein Spiel von Krishna? Ja, auf einer gewissen Ebene ist die ganze Bhagavad Gita nur Teil von Krishnas Spiel, aber es ist ja ein ganz besonderes Spiel. Es ist ein Spiel, mit dem er uns unterweisen möchte. Vedananda Goswami sagt immer, das ist die Anleitung zu dieser Welt, das ist die Gebrauchsanweisung für diese Welt. Deswegen ist dieses Spiel, was Krishna in Kurukshetra ausführt, ein ganz außergewöhnliches und für uns ein ganz besonderes, weil er uns darin sagt, wie wir in dieser Welt handeln können und handeln sollen. Und das, was Krishna hier sagt, sind letztendlich verschiedene Ebenen, Verständnisebenen. Auf der einen Ebene treffen wir natürlich eine Entscheidung. Möchte ich das eine tun oder das andere tun? Möchte ich nach links gehen oder nach rechts gehen? Oder Arjuna muss sich entscheiden, möchte ich kämpfen oder möchte ich nicht kämpfen? Und Krishna ist an der Stelle gegenwärtig in Form der Überseele und gibt seine Erlaubnis, wenn es unserem Karma entspricht. Ich kann mich jetzt entscheiden, wo ich möchte jetzt Pilot in einem Kampfflugzeug werden. Das ist meine Entscheidung. Es wird aber nicht geschehen, weil es nicht mein Karma ist. War es noch nie, ich bin zu groß dafür. Ich kann mich da so sehr entscheiden, wie ich möchte, es wird nicht passieren. Krishna hat seine Einwilligung nicht gegeben. Und in dem Sinne ist Krishna letztendlich der Entscheidende. Und diese Entscheidung, wie Krishna in dieser Welt handelt, drückt sich in Form seiner Energie, nämlich der materiellen Energie aus. Denn die materielle Energie steht auch unter der Kontrolle Krishnas. Deswegen ist das eine andere Ebene des Verständnisses. Dass die Manifestation der Entscheidung Krishnas finden wir in der materiellen Energie, in den drei Erscheinungsweisen. Aber die handeln nicht unabhängig von Krishna. Diese Energie untersteht der Kontrolle Krishnas, letztendlich. Und von daher ist es eigentlich nichts, was uns verwirren sollte. Der Punkt hinter dieser Entscheidung, die Krishna Arjuna stellt, ist ja genau, dass er sagt, na, du hast die Entscheidung zu handeln oder nicht zu handeln. Aber das Ergebnis deiner Handlung, das bestimme ich. Gemäß deines Karma. Beantwortet das deine Fragen? Das heißt, wir sind ja keine Marionetten in dem Sinne. Wir haben einen freien Willen. Wir können uns entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Aber was letztendlich dabei herauskommt, das können wir vorher nicht wissen. Und haben wir auch keine Kontrolle wirklich drüber. Wir sollten Vertrauen darin haben, dass Krishna es zu unserem Wohl geschehen lassen wird. Und das tut er auch. Aber wir können es nicht kontrollieren. Wir können es manchmal wir können manchmal, in Englisch sagt man, ein educated guess, also wir können uns so ein bisschen vorstellen, was wahrscheinlich geschehen wird, aber ob es dann wirklich so eintritt, das können wir nicht wissen. Und so können wir das verstehen, dieses Dilemma. Ja, du hast
recht. Ich würde das nochmal so zusammenfassen. Krishna ist der Schöpfer, der Erhalter und der Zerstörer. Also da Krishna sowieso alles in allem ist, brauchen wir eigentlich auch keine Angst zu haben, weil das, sagen wir jetzt mal, Krishna läuft immer neben uns her und führt uns, ob wir es wollen oder nicht. Mhm. Also, wenn wir da loslassen können und einfach das Leben in Freude annehmen können, dann fließt es auch. Mhm.
Gut, dann bleibt jetzt nur noch eins, euch einzuladen, wenn wir gleich die Gora-artig singen, nicht einfach nur mit Routine die Wörter nachzusingen, sondern bewusst euch vor die Vedis zu stellen und zu sagen, Lajana, ich bin dein, bitte akzeptiere mich. Ich glaube da zwar nicht wirklich dran, ich habe auch noch ein bisschen Angst davor, was vielleicht passieren wird, die Ungewissheit. Irgendwo finde ich ein Fünkchen an Vertrauen in meinem Herzen und damit sage ich so toll wie ich kann, Krishna, ich bin dein. Lass uns das mal probieren, wenn wir gleich Kirtan singen. Dann verspreche ich euch, wird was Wunderbares in meinem Leben passieren. Srila Prabhupada ki
jai. Srila Prabhupada
ki jai.
Jai.